Weißt du noch, auf dem Festival, als wir im strömenden Regen getanzt haben? Nachdem unser Zelt aufgebaut war, trotz gefühlt Windstärke 10? Und wie fing alles an? Online die Tickets gekauft mit der Sparkassen-Card.
Für dich am Start, die neue Sparkassen-Card. Eine für alles, egal was du vorhast. Mehr auf sparkasse.de, weil es um mehr als Geld geht.
Ich war ein echter Spätzünder. Erst mit 15 Jahren hat sich meine Liebe zum Football entwickelt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nur wenige Jahre später wurde mein großer Traum von der NFL Wirklichkeit. Ich habe es in die beste American Football Liga der Welt geschafft und jetzt muss ich mich in dieser etablieren. Heute verrate ich euch, welche Opfer ich für meine Karriere gebracht habe und warum Aufgeben nie eine Option war. Ich bin Marcel Dabo. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Marcel, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, jetzt sind wir hier in Reutlingen im Elternhaus. Du bist mal wieder zu Besuch. Auf was freust du dich eigentlich am meisten, wenn du noch ab und zu hier bist?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich muss ganz klar sagen, das Essen. Schwäbische Küche, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen kennt, aber schwäbische Küche ist das absolute Nonplusultra und das Beste. Deswegen, es gibt nichts Besseres, wenn ich zurück in die Heimat komme.
Was ist denn typisches schwäbisches Essen? Für alle, die jetzt nicht im Schwarmländle zu Hause sind.
Ich würde sagen Maultaschen, einmal gebraten oder in der Brühe mit einem richtig schwäbischen Kartoffelsalat. Also gibt nichts Besseres als das.
Ja, so, und jetzt haben wir ja gute Nachricht für den Zuschauer, denn deine Mama ist auch da.
So ist es.
Regina, herzlich willkommen. Schön, dass du auch dabei bist.
Hallo.
Regina, wie viele Maultaschen ist da denn?
Oh, Marcel isst sehr viele Maultaschen. Wir machen immer die kleinen Maultaschen, weil wir nicht zählen können, wie viel er isst.
Macht sie deine Mama denn besonders gut?
Ja, auf jeden Fall. Also Maultaschen von Mutti, ich glaube, es gibt nichts Besseres für ein schwäbisches Kind wie mich. gibt es nichts Besseres, ja.
Wie oft kommt er denn noch nach Hause, der Sohnemann?
Naja gut, er kommt regelmäßig im Januar, dann wenn die Saison zu Ende ist, kommt er nach Hause und dann zu den OTAs geht er dann nochmal 2 Monate und kommt dann aber nochmal. Also regelmäßig erst, wenn er wieder nach Deutschland kommt, kommt er jedes Mal her.
Ja, schön. Marcel, warum ist es dir so wichtig, auch immer wieder hierher zurückzukommen?
Das ist interessant. Ich glaube, das Wichtigste, vor allem in diesem Profigeschäft, wenn du sehr schnell Profi wirst, und bei mir war das halt so, dass ich halt normaler Student war in Tübingen, bin meinen ganz normalen Weg gegangen, habe hier Abi gemacht, habe angefangen zu studieren, habe immer Football gespielt, hatte immer hohen Anspruch an mich selber. Aber das ist dann schon anders wie im Fußball, wo ich dann doch sehr, sehr schnell Profi geworden bin, so von einem Jahr aufs andere. Und dann bist du plötzlich in ganz anderen Sphären unterwegs, in diesem Profigeschäft, das halt schon sehr, sehr krass ist. Und da ist es mir einfach sehr wichtig, einfach weiter in Bezug zu meiner Familie, zu meiner Heimat, zu meinem Umfeld hier in Deutschland, hier in Reutlingen zu haben, weil es mich einfach schützt vor den Schattenseiten eben vom Profisport, die eben vor allem in den USA sehr, sehr groß sind.
Welche zum Beispiel?
Mentaler Druck zum Beispiel, keine Jobsicherheit, die in der NFL, die es eben gar nicht gibt, Verletzungen. Ich war vor 2 Jahren verletzt am Knie, war alleine in einem fremden Land, wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und da ist es einfach wichtig, dass man so eine Wohlfühloase hat, so ein Safe Space, sagt man ja immer, zu Hause, wo man weiß, okay, da ist egal, da interessiert es niemand, ob du Profi bist oder ob du einfach ganz normaler Student bist oder ob du eine Ausbildung machst oder egal, was du machst, ist es egal. Du hast überall einen Platz und du wirst nicht dran gemessen, wie die Leistung auf dem Sportplatz eben ist, sondern was du als Mensch oder wie du als Mensch eben bist.
Ja, das ist in den USA natürlich sehr leistungsorientiert.
Voll. Super.
Er hat es ja gerade angesprochen, Regina, dass er dann relativ schnell auch Profi wurde. Wie, als dann die Entscheidung feststand, dass er nicht nur das Land, sondern auch den Kontinent verlassen wird, wie lange musstet ihr darüber sprechen, ob das der richtige Schritt ist?
Gar nicht.
Gar nicht?
Es war von vornherein klar, dass wenn man die Chance kriegt, muss man sie ergreifen. Und muss das auf jeden Fall versuchen. Und wir sind hinter Marcel gestanden. Wir haben das eigentlich befürwortet. Und haben ihm eigentlich immer gesagt, wenn es nicht klappt, komm wieder zurück. Und alles ist wieder so wie vorher auch.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Ja.
Gab es eigentlich einen Marcel vor dem Schritt in die USA und einen Marcel danach?
Ja. auf jeden Fall. Also man merkt es schon, man merkt es auch jedes Jahr, wenn er zurückkommt, dass er wieder erwachsener geworden ist. Er war ja kein kleines Kind, als er ging, war damals auch schon erwachsen, aber er ist sehr darin gewachsen. Und für mich hat er sich sehr positiv verändert, weil er viel selbstständiger geworden ist.
Bist du denn auch ab und zu bei ihm?
Ja, das ist war die falsche Frage. Ich war noch nie in Amerika, weil ich habe einfach furchtbare Flugangst.
Ja.
Und ich habe ihm Marcel versprochen, wenn er das erste Mal auf dem Platz steht bei einem regulären Spiel in der Saison, werde ich da sein.
Ehrenwort?
Das habe ich zu ihm gesagt und es gilt.
Ja.
Aber leider haben die Colts ihn bisher noch nicht auf den Platz lassen. Ja. Und wir warten drauf.
Da sprechen wir gleich dann noch ausführlicher drüber, weil was nicht ist, kann ja auch noch
auf jeden Fall.
So ist. Ja, warum auch nicht? Ich gucke mal hier links, da ist ja, ich darf ja mal einen dieser Helme nehmen.
Sehr gerne.
Der Zuschauer, und ich ehrlicherweise wusste es auch nicht, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Helm in der Hand, so einen. Die Dinger sind schon schwer, ehrlicherweise. Die stehen immer hier?
Ja. Regina, ja? Ja, die stehen immer hier.
Jetzt mal Hand aufs Herz, aufs Mama-Herz. Wie stolz bist du auf deinen Sohn? Ich meine, er ist ja einer der wenigen, die es dann wirklich auch geschafft haben, dann darüber zu gehen, auf sich alleine gestellt. Dann kommt die Mama nicht mit, weil sie so furchtbare Flugangst hat. Wie stolz bist du auf deinen Sohnemann?
Sehr stolz. Ich glaube, jeder an meiner Stelle wäre sehr stolz. Aber für mich ist Marcel immer noch gleich wie vorher. Also es gibt keinen Unterschied für mich. Er ist mein Sohn und ich bin stolz und ich wäre auch ohne NFL stolz auf ihn.
Regina, vielen Dank bisher. Wirklich schön, dass du dabei warst. Und wir gucken nochmal, weil ich sehe ja, Marcel, du hast ja, bis du tatsächlich 15 warst, noch Fußball gespielt.
So ist es, ja. Das waren sehr, sehr gute Zeiten. Ich hatte sehr, sehr hohe Ambitionen im Fußball, habe dann auch ein paar Jahre bei den Kickers gespielt in Stuttgart. Was lustig ist, weil ja eigentlich jetzt der VfB mein Verein ist. Aber die Kickers ja voll der Konkurrent ist. Aber es war eine coole Zeit, auch früh schon so ein bisschen Professionalität in Sport reinzubekommen, was ich richtig cool fand. Aber ja, Fußball ist eine die erste Liebe wahrscheinlich sogar, würde ich sagen.
Warum ist die Liebe dann erloschen?
Ich war dann auf einem Schüleraustausch in den USA.
Ja.
Und das war so dieser Turning Point in meiner sportlichen Karriere, wo ich eben dieses ganze American Football kennengelernt habe an der Highschool, wo das eben so wahnsinnig professionell aufgezogen ist und mir das auch so getaugt hat, eben sportlich. Und ich einfach das Gefühl hatte, okay, mein Körpertyp und so wie ich denke, da passe ich irgendwie besser ins American Football. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe da Bock drauf, ich probiere es einfach aus, ohne jetzt irgendwie zu denken, hey, ich will damit irgendwie in die NFL kommen oder so. Ich finde das auch immer wichtig, weil viele junge Spieler oft anfangen und 10 Schritte vorausdenken. Mhm. Ich habe einfach angefangen, weil es mir Spaß macht und ich denke, das ist das Wichtigste. Und es hat dann doch irgendwie geklappt.
Ja, wirklich, du hast wirklich eine interessante Geschichte, die sprechen wir jetzt gleich dann an, wenn wir sitzen, weil, wie du es ja gesagt hast, du hast ja erst mit 15 dann, als du rübergeflogen bist, das erste Mal so Berührungspunkte mit dem Football gehabt.
So ist es, ja.
Wenn wir schon sagen, rübergeflogen, hier hängt ja eine große Karte der USA. Die ist aber nicht von dir, glaube ich, oder?
Nee, die ist nicht von mir. Die hat meiner Oma gehört früher. So meine Großeltern sind meine größten Fans gewesen immer. Und ja, die haben so eine Karte bekommen mit all den Orten, wo ich eben schon war. Also das ist wirklich nicht nur auf die NFL bezogen, sondern egal wo. Ja, es ist mega einfach so ein bisschen das so visuell anzuschauen. Ja. Man ist schon auch echt rumgekommen und das ist immer krass für mich zu sehen. Okay, wenn du für was brennst und wenn du wirklich Gas gibst in einer Sache, egal wo du hinkommst, man erlebt so wahnsinnig viele Dinge einfach auf diesem Weg. Also das muss jetzt nicht mal Sport sein, das kann Musik sein oder keine Ahnung, oder im Fernsehen sein. Wenn man Gas gibt an einer Sache und Gas gibt und dafür brennt, dann kann man wirklich die Welt sehen damit. Ja. Das ist unglaublich.
Ich meine, wir stehen hier in Reutlingen und du hast es dann geschafft, überall da
hinzukommen. Genau. Ja, das sind einige Orte, wo wir gespielt haben. Ja. Also ich habe ja oft, also in der Vorbereitung habe ich dann immer gespielt, auch Philadelphia oder
Wo Buffalo. Hast du die besonderste Erinnerung an einen dieser Orte?
Die besonderste Erinnerung war, glaube ich, Buffalo. Ja. Das war mein allererstes Spiel. Und ich hatte Schweißausbrüche, ich konnte nicht schlafen. Also es war wirklich mein erstes, das war ein Vorbereitungsspiel. Und in der NFL Vorbereitungsspiele sind halt irgendwie, da sind halt trotzdem so 40.000, 50.000 Zuschauer da.
Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Und so, ich konnte es nicht glauben. Ich habe das erste Mal im Lockerroom mein Trikot gesehen mit meinem Namen hinten drauf. Ja. Genau, in der Kabine, im Lockerroom auf Englisch. Und das war unglaublich für mich. Das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, ich habe es doch jetzt irgendwie hierhin geschafft und keiner hätte das eigentlich gedacht. Ja. Deswegen ist schon, also bin ich auch schon sehr, sehr stolz drauf, vor allem, was meine Oma gehört hat. Und jetzt bekommt es meine Mom und ich hoffe, da kommen noch ganz viele Fähnchen weiter dazu. Und ja.
Das hoffe ich auch. Dann sprechen wir den Rest in Witzen, ja? Marcel, du hast ja gerade schon den Schüleraustausch angesprochen. Mit 15 bist du da dann das erste Mal dann rüber in die USA. Mhm. Und hattest vorher wirklich keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema Football?
Nee, also bei mir war wirklich immer Fußball. Ich habe geschwommen, Leichtathletik gemacht. Ich habe alles gemacht außer Football, weil Football hier auch nicht wirklich gängig ist. Es gibt wenig Jugendprogramme fürs American Football. Ja. Und es ist einfach, also hast als junger Spieler eigentlich gar keine Chance oder kommst gar nicht dazu, Football zu spielen. Deswegen war wirklich der USA-Austausch der erste Berührungspunkt für mich. Davor vielleicht der Super Bowl, das Finale, hat man vielleicht mal irgendwie gehört oder so, aber auch nicht so wirklich. Deswegen, das war wirklich der erste Punkt, ja.
Ja, Wahnsinn. Ist es denn üblich, dass man erst so spät, also im Fußball fangen die Kiddies an mit 5 Jahren, ne? Weißt du ja auch. Ist es üblich, dass man mit 15 erst anfängt und dennoch Profi werden kann in der besten Liga der Welt?
Nein, das ist definitiv nicht. Also in den USA ist es so ähnlich wie in Deutschland mit dem Fußball. Ja, okay. Die fangen sehr, sehr jung an und haben dann sehr, sehr viele Jahre schon auf dem Buckel, bevor sie dann überhaupt erst ans College oder in die NFL kommen. Das ist auf jeden Fall nicht üblich, so spät erst anzufangen. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr stolz drauf, dass es eben in so kurzer Zeit sehr weit geschafft habe.
Aber wie geht das? Wie kann man das so viel in so kurzer Zeit einholen?
Ja, das ist fast unmöglich. Das ist
wie hast du es geschafft?
Fast viel Training, sehr, sehr viel wegstecken, viele Opfer bringen und eben einem Ziel zielstrebig sein und einem Ziel treu bleiben und ja, das sich auf die Fahne schreiben und einfach alles geben und ohne zu wissen, was dabei rauskommt.
Ja, also das ist ja der Punkt.
Ohne zu wissen, ob du jemals in die NFL kommst, weil wenn du jetzt als 15-Jähriger sagst, okay, ich fange jetzt mit einem komplett anderen Sport an, den es hier in Deutschland nicht wirklich gibt und ich lande irgendwann in der NFL, dann sagt jeder, das geht ja nicht. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Aber es geht halt doch irgendwie, wenn du wirklich dran bleibst.
Ich meine, du bist ja das beste Beispiel, dass es dann doch irgendwie funktioniert. Als du dann zurückgekehrt bist, es war ja 2 Wochen,
richtig, genau.
Du bist zurückgekehrt aus den USA. Was hat sich dann für dich verändert? Bist du dann auf die Suche gegangen nach Football-Teams hier in der Umgebung oder wie ging es weiter?
Richtig, genau. Ich habe gegoogelt und geschaut, okay, wo gibt es ein lokales Football-Team? Und zu der Zeit hatte meine Heimatstadt noch kein Jugendprogramm.
Ja.
Heißt, könntest du auch nicht Football spielen, außer du klopfst dich dann mit irgendwelchen 30-Jährigen, die 50 Kilo mehr wiegen als du. Aber Tübingen Red Knights, das ist die Stadt,
von hier, ja.
Richtig, genau, nicht weit von hier, 10 Minuten von hier. Die hatten ein Jugendprogramm mit nicht vielen Leuten, so du musstest froh sein, wenn du genug Leute im Training hattest. Also so ein Ding war das dann. Coaches, mega, alles richtig coole Leute, die mir sehr, sehr geholfen haben auf meiner Karriereleiter, aber ist halt jetzt nicht wahnsinnig professionell. Und weiter ging es dann 2 Jahre später, wo ich dann nach Stuttgart bin in die Jugendbundesliga und dann das erste Mal gemerkt habe, okay, da gibt's schon was im deutschen Footballbereich. Da ist schon was, wo irgendwie auch ein Stück weit professioneller ist. Habe auch super Coaches gehabt dort, mega Teammates. Und ja, dann bin ich da meinen Weg gegangen, habe dort 2 Jahre gespielt. Genau, dann war 2018, 19 habe ich dann in Stuttgart gespielt in der Jugendbundesliga. Wie gesagt, komplett anders schon, sehr professionell eigentlich schon. Aber kannst du nicht mit Jugendbundesliga im Fußball vergleichen. Okay. Natürlich noch meilenweit davon entfernt. Dann kam 2020 Corona, Zwangspause. Football erstmal irgendwie ganz weit nach hinten, zumindest organisierter Football. Und ich habe halt einfach weiter trainiert. Es war viel Zeit.
Privat dann, oder?
Ja, ja, privat. Ich habe zu der Zeit, das war ein sehr, sehr kluger Schachzug, habe ich im Gym gearbeitet, hatte einen Minijob neben meinem Studium in einem Fitnessstudio. Und das Fitnessstudio war geschlossen, aber wir als Mitarbeiter konnten eben doch trainieren. War mega. Und da habe ich richtig Gas gegeben, ein Jahr lang, währenddem der Lockdown war. Und dann war 2021, wo dann die European League Football, die ich vorhin schon dir was erzählt habe, von eben ins Leben gerufen wurde. Und ja, da habe ich gespielt, habe eine gute Saison gespielt und da ist eben die NFL mit ihrem Förderungsprogramm für internationale Spiele auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Das ist ein Programm, das internationalen Spielern den Sprung in die NFL eben ermöglicht oder hilft dabei, das eben zu organisieren, zu koordinieren auch. Ja, habe da gespielt, war dann in Arizona zum Trainieren
Wurdest du eingeladen?
Richtig, ne? Genau, wurde ich eingeladen, war dort trainieren 3 Monate, hatte dann nochmal so einen Leistungstest. Und da haben dann die Colts, die hatten einen Scout und die haben irgendwie Gefallen an mir gefunden. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist ein Projekt, wir wollen dich entwickeln. Wir wissen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Wir wissen, dass du nicht am ersten Tag schon irgendwie Leistungsträger und alles bist. Aber sie haben mir dann eine Chance gegeben. Und da habe ich dann 3-Jahres-Vertrag bekommen, um mich eben zu entwickeln und besser zu werden. Und ich glaube, das ist mir auch sehr gut gelungen.
Ja, ich meine, du hast jetzt noch ein Jahr dann verlängert. So, aber erklär doch einmal bitte auch für uns alle, weil wir jetzt nicht so da in dem NFL-Team sind. Wie viele Leute werden im Jahr dann, so wie du, plötzlich aus Europa, aus Deutschland, dann in die USA geholt?
Boah, das ist immer unterschiedlich, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber es ist eigentlich nie mehr als eine Handvoll. Also es gibt sehr, sehr wenige internationale Spieler in der NFL. Das ist jetzt mehr am Kommen, weil die NFL auch international expandieren möchte. Das Level, auf dem Spieler, American Football Spieler auf der Welt spielen, steigt natürlich immer. Es gibt immer bessere Spieler in Europa, es gibt gute Spieler in Australien. Die NFL hat sogenannte NFL Academies, wo sie junge Spieler eben schon früh fördern, weil eben dieser Schritt, den ich gemacht habe von einer europäischen Liga in die NFL eben so groß ist, dass der teilweise unüberbrückbar ist. Und ich kann ein Lied davon singen, wie schwierig das ist, sich in so einer Liga zu etablieren. Das ist sehr, sehr schwierig, das ist fast unmöglich.
Ja.
Aber deswegen versucht die NFL natürlich auch, jungen Spielern außerhalb der Vereinigten Staaten zu helfen, eben diesen Sprung eben zu schaffen.
Deine Mama hat es ja vorhin angesprochen, bis jetzt hast du noch kein Pflichtspiel gemacht, für Gott, hast in der Vorbereitung immer wieder gespielt. Ihr habt ja riesige Kader, das ist ja nicht wie im Fußball, dass wenn die Leute im Fußball sagen, du hast einen 22-Mann-Kader, ist es schon ein großer Kader, auf jeder Position doppelt.
Ja.
Wie groß ist euer Kader?
Wir haben während der regulären Saison 70 Leute auf dem Kader, davon sind 45 aktiv, davon ein paar nicht aktiv und dann noch 17 Leute auf dem sogenannten Practice Squad.
Aber wenn du es jetzt sagst, 70 ist ja riesig. Ist man mit jedem da eng? Natürlich nicht, oder?
Also es kann schon sein, dass du hin und wieder mal einen Namen vergisst. Es sollte dann nicht passieren, wenn du ihn auf dem Gang triffst. Aber es sind so viele Leute und das ist nochmal eine Sache von der NFL. Die Kaderzusammensetzung ändert sich ja die ganze Zeit.
Ja.
Also das ist nicht so, dass dann Woche 1 ist, also Beginn der regulären Saison und der Kader ist dann so. Der Kader ist in Woche 1 zu Woche 18, also das ist das letzte Spiel, komplett anders. Du siehst Leute kommen und gehen, permanent.
Und wie schwer, darauf wollte ich ja hinaus, wie schwer ist es auch mental für jemanden, der weiß, morgen kann das, wenn die morgen keine Lust mehr auf dich haben, dann ist ja nicht so wie hier in Deutschland, da ist noch ein 5-Jahres-Vertrag, sondern dann bist du halt raus.
Dann bist du raus, ja. Also
wie mental schwierig ist das für dich?
Das ist das Schwierigste. Also viele fragen mich nach dem Sportlichen, ja, wie viel trainiert ihr, wie oft geht ihr pumpen oder so. Aber das Schwierigste ist der mentale Aspekt, dass du nicht weißt, wann du deine Koffer packen musst und der Traum einfach vorbei ist. So, das geht halt so schnell und ich merke das selber jedes Jahr. Jeden Monat, jede Woche gibt es Leute, die sind dann in dem Locker und es tut weh, darüber zu sprechen sogar. Tränen in den Augen, packen ihre schwarzen Säcke und ciao, raus. Nie wieder gesehen. Das ist halt auch Part von diesem Business. Und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil viele gar nicht wissen, wie das eigentlich im Football ist. Es ist wirklich so knallhart. Es ist ein knallhartes Haifischbecken. Und wenn du deine Leistung nicht bringst, dann holen sie jemand anders, der seine Leistung bringt. Da gibt's nicht, ja, du hast jetzt mal 2 Wochen nicht so gut gespielt oder der hat gerade irgendwie ein Ziepen im Beinbeuger. Nein, dann bist du raus. Punkt, fertig.
Und wie gehst du damit um?
Nach Hause kommen, in die Heimat, zu wissen, dass es mehr gibt als American Football, es gibt mehr als Profigeschäft, du bist mehr als nur Sportler.
Aber wie schwer ist es denn dann auch für einen Deutschen, sich dann dort in der amerikanischen Liga den Respekt einfach innerhalb des Teams auch zu verschaffen?
Es ist extrem schwer. Also man muss sagen, American Football, das ist ja eine Liga, die auf den amerikanischen Raum beschränkt ist. Das ist noch nicht so eine globale Liga wie irgendwie jetzt die Champions League oder jetzt die Bundesliga, wo ganz, ganz viele verschiedene Nationen aufeinandertreffen und eben Ligabetrieb machen. So, es sind 99,999% Amerikaner. Ist einfach so. Ich bin der einzige Deutsche in meinem Team. Und ich bin einer von wenigen Europäern oder internationalen Spielern in der NFL überhaupt. Heißt, viele wissen gar nicht, dass ich irgendwie Deutscher bin. Oder wenn sie das wissen, dann fragen die sich, okay, was macht der hier? Und warum ist der hier? Warum hat er es hierher geschafft? Ich spiele seit 20 Jahren Football und der spielt seit irgendwie 5 Jahren den Sport und ist genau da, wo ich auch bin. Und sich seinen Respekt dazu zu verschaffen, ist deutlich, deutlich schwerer als jetzt den Respekt, wenn du amerikanischer Footballspieler bist. Das ist ganz anders. Du musst
mehr Leistung bringen, um den gleichen Ertrag zu bekommen?
Ganz klar, du musst gefühlt die doppelte Leistung bringen, um denselben Ertrag zu bekommen. Das ist einfach, das ist schwierig als Deutscher in der NFL, weil du eben so viel mehr machen musst, um dasselbe Resultat zu bekommen.
Fühlt man sich da auch ab und an ungerecht behandelt?
100%, aber das ist eine Sache, Profigeschäft ist ungerecht. So, das bringt jetzt nichts, ich kann mich jetzt in mein Zimmer reinsetzen und sagen, das ist alles ungerecht und ich sollte eigentlich hier der Beste sein und der bestbezahlteste Spieler sein, aber das ist egal so. So, ich bin nun mal Deutsch, ich kann an der Situation nichts ändern, aber ich kann trotzdem Gas geben und mein Bestes geben. Und das ist eben meine Devise. Ich interessiere mich nicht dafür, ob das ungerecht ist, weil ja. In 20 Jahren interessiert es keinen, ob das ungerecht war, dass ich irgendwie nicht in meinem ersten oder in meinem zweiten Jahr schon die Chance bekommen habe, sondern dass das irgendwie 3 Jahre gedauert hat, bis ich endlich die Chance bekommen habe. Das interessiert niemand. Ja. Das Einzige, was die Leute interessiert, ist das Endresultat. Und das ist genau das, was in der NFL der entscheidende Faktor ist, ob du eben bei einem Team bist oder nicht. Mhm. Bringst du deine Leistung oder nicht?
Ich meine, man merkt ja, dass du alles da dem Erfolg unterordnest. Mhm. Jetzt steht ja im Herbst großes Event an, denn die Colts spielen Event. In deiner Heimat, in Deutschland, in Berlin. Mhm. Was bedeutet dir dieses Spiel im Hinblick darauf, dass du da unbedingt dabei sein willst,
im Kader? Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Man muss dazu sagen, die Colts sind 2023 schon nach Deutschland gekommen, nach Frankfurt. Wir haben dort gegen die New England Patriots gewonnen. Und ich habe mir 2 Wochen davor den Meniskus gerissen im rechten Knie und ich hatte das Gefühl, dass ich sehr, sehr kurz davor war, eingesetzt zu werden, aber das bringt nichts, darüber im Nachhinein zu reden, weil es war dann nicht so, ich war verletzt, ich bin trotzdem mitgekommen, habe meine Familie gesehen und ja, es war sehr, sehr schwierig und wie der Zufall es will, kommen die Colts jetzt nochmal, nachdem ich eine Einjahresvertragsverlängerung bekommen habe, nochmal nach Deutschland, nach Berlin ins Olympiastadion, was unglaublich ist. Also so ein geschichtsträchtiges Stadion und darin NFL-Football ist unglaublich. Deswegen, also ich werde alles dran setzen, da auf dem Platz zu stehen.
Da drücken wir dir natürlich die Daumen, dass das klappen wird. Ja. Abschließend, wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Telefonbuch?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt die letzten 3 Jahre in der NFL haben natürlich so den ein oder anderen Kontakt in mein Handy reingebracht, aber in den USA, die sind ja irgendwie 7 oder 8, teilweise sogar 9 Stunden voraus. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir das denen antun können. Ich glaube, wir müssen uns auf den deutschen Raum beschränken. Aber ich würde sagen, Patrick Isume, der auch eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit im deutschen Football eben ist und im europäischen Football, ist so die berühmteste Person in meinem Handy. Nicht nur die berühmteste, sondern auch jemand, mit dem ich mich super gut verstehe und der mir auch sehr viel geholfen hat auf meiner Karriere eben in die NFL. Commissioner der European League of Football, in der ich selber gespielt habe, 2021 noch. Ich glaube, das wäre so die berühmteste Person.
Dann rufen wir ihn an. Einmal haben wir ihn tatsächlich, Fiete Arp hat den auch mal versucht anzurufen, da ist er nicht ans Telefon gegangen.
Jetzt schauen wir mal, wenn Marcel Dabo anruft, ob er rein
geht. Ja, da bin ich gespannt. So.
Schauen wir mal, komm.
Let's go.
Jetzt geht er nicht ran. Nein, er geht ran. Ey, Maschine! Was geht ab, Patrick? Ich bin hier gerade mit Ricardo bei Sky und dachte, ich rufe dich mal kurz an. Du bist ja mein berühmtester Kontakt. Plus bist du jemand, der maßgeblich an meiner Karriere dabei war und mir sehr viel geholfen hat. Deswegen einfach kurz anrufen und fragen, wie es dir geht.
Ja, erstmal, mir geht's gut. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe gar nichts getan, weil du hast alles selber getan. Du hast dein Talent genommen, daran gearbeitet. Da hat keiner Verdienst dran, außer deine Eltern. Die haben dir den Genpool mitgegeben und du hast harte Arbeit reingesteckt. Deshalb well deserved.
Danke. So. Geht's dir gut?
Ja, wir sitzen hier gerade mit der Kinderfamilie, alle 5 Damen hier im Haus und hier ist Action.
Mega, mega schön. Ganz kurz, was ich noch fragen wollte. Die Marke, wie hieß die nochmal? Kith?
Kith, K-I-T-H.
K-I-T-H. Er ist der Style-Doktor im deutschen Football, deswegen muss man immer Patrick fragen, was da geht. Aber ich lasse dich. Ich halte dich nicht weiter auf. Patrick, genieß das Wochenende mit deiner Fam.
Also, mach's gut, liebe Grüße an Sky.
Ciao, ciao.
So, welche Marke? Was ist das für eine Marke?
Das ist so eine, also bei Patrick ist es immer so, er findet immer irgendwie, ich weiß nicht, ob er bei Instagram Ads das geschalten bekommt oder so und dann darauf anspringt, aber er findet krasse, nicht mal unbedingt Designer-Sachen, nicht mal wahnsinnig teuer, aber wirklich richtig coole Pieces im Internet und deswegen frage ich ihn immer, hey yo, was gibt's Neues, hast du was Neues?
Also dein persönlicher, privater Guido Maria Kretschmann.
Richtig, genau.
Das heißt, willkommen zu unserer Challenge. Football konnten wir hier drinnen nicht spielen, ehrlicherweise.
Schwierig.
Machen wir doch wieder den Tennisball und die Flasche. Derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt. Mhm. Der Verlierer muss wie immer Foto inklusive des Textes auf Instagram posten und der Gewinner bestimmt. Deal. Wer beginnt?
Du fängst an.
Immer sagt ihr, dass ich anfange. Wir beginnen hier. Schau mal. Hier ist der Startpunkt. Hinter dem Teppich, ja?
Mhm.
Okay. Also. Eins, der war nicht gut.
Ach, mit dem Fuß machen wir das?
Was sonst?
Ich dachte, wir werfen.
Nein, nein.
Ah, okay. Alles gut, alles gut.
Eins. Zwei. Der war leider. Bleib. Der war nicht schlecht. Oh, da ist das Ding. Drei, mein Lieber. Drei sind zu schlagen. Jetzt bin ich geschlagen.
Alright.
Hinterm Teppich? Ja, oh. Ja, genau.
Okay.
Eins. Oh. Dang it. Du darfst nicht zustellen, leider, ne? Zwei. So, jetzt hast du noch einen. Wenn du ihn nicht triffst, habe ich das Ding gewonnen. Also wenn du den von da triffst, dann bist du ein Zauberer. Da ist doch das Ding. Mein Lieber. Vielen Dank, Marcel, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Ich hoffe natürlich, dass wir uns in Berlin wiedersehen. Ne?
Auf jeden Fall.
In einem halben Jahr und weiterhin alles Gute.
Können wir den letzten Teil bitte irgendwie rausschneiden und nochmal machen?
Yes, Baby.